Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
2026, ein neues Jahr. Und wie jedes Jahr stellen wir uns irgendwie immer die gleichen Fragen. Was will ich erreichen? Wo will ich hin? Worin kann ich besser werden? Aber mal ehrlich, ist es wirklich das, was wir wollen? Oder ist es das, was von uns erwartet wird? Die bessere Version, die produktivere, die erfolgreichere? Was wäre, wenn wir uns dieses Jahr eine andere Frage stellen? Wenn es nicht darum geht, mehr oder auch weniger oder besser zu werden, sondern endlich herauszufinden, wer wir eigentlich schon sind. Unter all den Schichten, den Erwartungen, den Glaubenssätzen, den Rollen, die wir spielen, den Masken, die wir tragen. Was steckt wirklich in dir? Welche Seiten hast du noch nie ausgelebt? Welche Talente sind versteckt? Welche Träume vielleicht begraben? Sabine Staltner ist Coach, Trainerin und Entwicklerin. Sie begleitet Menschen dabei, genau das zu entdecken. Nicht das, was andere in ihnen sehen wollen, sondern das, was wirklich da ist. Also wir schauen uns heute in dieser Folge mal an, wie 2026 kein Jahr der Vorsätze wird, sondern ein Jahr der Entdeckung. Liebe Frau Saltner, ich freue mich sehr, dass Sie unser Podcast-Studio heute entdeckt haben und zu uns gekommen sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und wir beginnen jetzt gleich einmal mit unserem Gedankensprung. Das sind fünf so kurze Word-Rap-Fragen.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Mein Wort für 2026.
Strahlkraft.
Warum gerade dieses?
Weil es mein Inneres nach außen trägt.
Eine Seite an mir, die nur wenige kennen?
Hui. Ja, mein Buch ist schon ziemlich aufgeschlagen und vor allen Dingen möchte ich einfach nichts mehr zudecken. Also ich möchte so offen und ehrlich und bin erst vor kurzer Zeit auf die Erkenntnis gekommen, dass ich jetzt in einer Phase bin, in einer Lebensphase, wo ich nichts mehr beweisen muss. Mir nicht und anderen nicht.
Fühlt sich wahrscheinlich sehr gut an,
das
oder?
Das fühlt sich sehr befreiend an.
Ein Glaubenssatz, den ich über Bord geworfen habe.
Ohne Fleiß kein Preis.
Oh ja, den haben alle früher gehört,
ja,
oder?
Ja, der hat mich sehr lang geprägt, ja, genau.
Meine größte Entdeckung über mich selbst in den letzten Jahren.
Die habe ich jetzt gerade gemacht, meine größte Entdeckung. Ich habe mir jetzt ein Rennrad gekauft.
Ehrlich? Und vorher sind Sie aber noch nicht Rennrad gefahren?
Nein, gar nicht.
Wie sind Sie jetzt auf das gekommen?
Ja, das ist eine lustige Geschichte. Wir wohnen in Helmond-Süd und wir fahren mit dem Mountainbike. Und da gibt es eine Strecke, den sogenannten Sausteig.
Das klingt schon wild.
Der ist auch wild. Den ich vor 2 Jahren noch gut gefahren bin. Voriges Jahr gar nicht. Und heuer zur Hälfte. Und da habe ich mir gedacht, das kann es nicht sein und habe entschlossen, gezieltes Muskeltraining zu machen. Also ich mache immer schon Sport, aber das war für mich so, dass ich mir gedacht habe, nein, das muss sich ein bisschen ändern und habe mich im Fitnessstudio eingeschrieben und habe da mit dem Trainer so die ersten Geräte gemacht und dann habe ich mir nachher gedacht, jetzt sitze ich mich nicht auf den Home-Trainer, jetzt sitze ich mich auf das Spinning-Rad. Und wäre da die ersten 3, ich sag's jetzt auch wirklich so, Tretter gemacht habe ich mir gedacht, wie geil ist denn das? Und bin heim und meine Mama hat mich gar nicht erkannt, weil ich so außer mir war. Und dann bin ich im Rennradgeschäft gelandet und habe mir ein Rennrad gekauft und bin gestern das erste Mal am Spinningrad gesessen mit Klickpedale.
Vor also mein Hirnkastel, Angst.
Mein Hirnkastel lernt gerade ziemlich viel.
Sehr ja. Cool. Ja. So lade ich meine Batterien auf.
Also eine meiner besten Aufladestationen ist das Meer. Sitzen und aufs Meer schauen.
Musik
Es ist ja jedes Jahr das Gleiche. Ein neues Jahr beginnt oder ein altes geht zu Ende. Und dann kommen sie wieder, die Vorsätze, die wir uns ganz motiviert setzen. Macht es eigentlich Sinn aus Ihrer Sicht oder gibt es da was Besseres, was wir machen können am Ende oder am Anfang des Jahres?
Also ich setze mir am Jahresanfang keine Vorsätze mehr. Ich habe das lange gemacht. Macht es nicht mehr. Ich habe 2010 war für mich so ein einschneidendes Jahr, wo sie im Nachhinein betrachtet auch ein bisschen meine Haltung verändert hat. Ich war immer ein sehr zielstrebiger und am besten gleich erreichender Mensch und habe in den letzten 15 Jahren gelernt, dass auch Umwege meine Ortskenntnisse erweitern. Und habe mich dann so ein bisschen auch mit meinen Big Five for Life, also mit meinen Lebenszielen auseinandergesetzt. Und dieses Drüberstehende gibt mir Ausrichtung und auch eine Basis oder eine Grundlage für Entscheidungen. Zu sagen, mal passt das jetzt? Also jetzt nehme ich wieder das her mit dem Rennrad. Eines meiner Lebensziele, und ich habe den Begriff Tiefe, tun ich Entdeckungen, Freiheit und Erfüllung. Und das Ich steht, dass ich mich körperlich, geistig und seelisch fit halte. Und da passt jetzt wieder meine Rennradgeschichte hinein. Und das ist für mich so, das gibt mir viel mehr Orientierung und Fokussierung auf mein Tun, als wie wenn ich mir am Jahresanfang einen Vorsatz nehme, der also meiner Meinung nach nicht funktioniert. Wenn ich mir was vornehme, das gar nicht zu mir passt oder nicht oder auch nicht in meinem Leben umsetzbar ist.
Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die meisten Vorsätze laut einer Studie schon Ende Jänner wieder über Bord geworfen werden. Das heißt, es sind quasi Vorsätze, die nicht zu einem passen. Aber wie merke ich denn, ob jetzt ein Vorsatz zu mir passt oder nicht? Muss ich da vorher, so wie Sie, the Big Five of Life definieren, damit ich das dann erkennen kann?
Mir hat's geholfen. Mir hat das einfach geholfen. Ich bin auch gern so eine, die das große Ganze sieht. Und welche Teile leisten dann einen Beitrag dazu? Und für mich war es zum Beispiel so, also 2010 war ja für mich deswegen so ein einschneidendes Jahr, weil ich damals erstmalig gekündigt habe und zu studieren begonnen hatte und dann die nächsten Jahre ganz viel für meine geistige Fitness tat. Und jetzt ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir sage, na, jetzt steht meine körperliche Fitness einfach wieder im Vordergrund. Und das verbindet einfach mehr, weil nochmal, mein Ziel ist es, dass ich im Frühjahr den Sausteig fahre. Aber dass ich jetzt ein Rennrad habe, das ist ja nicht vorgekommen. Und dann denke ich mir, es ist ja viel schöner, wenn sie das weitet, als wenn ich jetzt in der Enge an einem Vorsatz hängen bleib.
Sie haben also 2010 etwas in sich entdeckt, das Sie vorher noch gar nicht zum Vorschein gebracht haben. Ja. Und das passt ja auch zu dem, was Sie sagen, nämlich, dass in jedem von uns mehr steckt, als wir zeigen.
Ja.
Also zunächst einmal die Frage, warum zeigen wir es nicht? Haben wir da irgendwie Angst davor? Schämen wir uns oder wissen wir gar nicht, dass es in uns steckt?
Also viele wissen es gar nicht, was in einem steckt. Manche wissen es und trauen sie es vielleicht nicht. Also das hat auch viel mit dem Thema Mut zu tun aus meiner Sicht. Manches Mal ist es so, dass halt einfach die Komfortzone zu groß ist. Und was für mich eine ganz besondere Kraft hat, ist, ich bin eine, die so in Bildern denkt. Also ich würde jetzt den Sausteig nicht strapazieren, aber für mich ist es so, mein Antrieb ist, dass ich mich umschnell sehe. Also ich sehe mich schon stehen. Also dieses Visualisieren hat für mich einfach so viel Kraft.
Wie können wir eigentlich herausfinden, welche Wünsche von uns, die wir dann eben zum Beispiel visualisieren können, wirklich von uns kommen oder ob die eher daher kommen, weil wir irgendwelche Erwartungen erfüllen wollen aus der Gesellschaft, aus der Familie, aus dem Bekanntenkreis, aus dem Beruflichen? Wie erkennt man das, ob das jetzt wirklich aus dem tiefsten Inneren kommt?
Also dazu möchte ich sagen, dass das ein Prozess ist. Also das ist jetzt nicht die Vorstellung, dass das von heute auf morgen geht. Also das kann ich ja zumindest an meinem Weg so sagen. Mich hat oder mich leitet ein Satz, und zwar der ist vom Jung, der sagt, wer nach außen schaut, träumt und wer nach innen schaut, erwacht.
Oh, das ist schön.
Und der Satz sagt einfach so viel. Wer nach außen schaut, träumt und wer nach innen schaut, erwacht. Und es ist natürlich so, die Verlockungen, dass ich nach außen schaue und mich mit anderen vergleiche, ist einfach groß. Die Auseinandersetzung mit sich selber ist nicht immer angenehm, aber letztendlich in einem Prozess, in einem Lernprozess, in einem Erkenntnisprozess komme ich sukzessive drauf, was wirklich in mir steckt. Und das bedarf eines Innehaltens mit mir selber. Es bedarf aber auch den Austausch mit jemandem Außenstehenden. Ich sage aber, im eigenen Gedankenkarussell kommt man oft nicht alleine raus, aber im Austausch schon. Und da werden halt dann auch oft Entdeckungen in mir selber gemacht, mit denen ich ja gar nicht rechne. Ich nehme es wie das Rennrad her. Also es ist für mich momentan so plakativ. Ich bin an der Donau aufgewachsen, in Aschach an der Donau. Ich hätte als Kind schon Rennrad fahren können, aber das war es halt einfach nicht. Und ich denke mir aber, jetzt ist der Zeitpunkt da und dann ist es so. Also, ja.
Wie kann denn das, wie Sie sagen, dieses nach innen schauen, ja, anstelle von nach außen schauen, wie kann dieser Prozess ausschauen?
Ja. Da möchte ich dazu was erwähnen. Und zwar, ich habe, wie gesagt, 2010 gekündigt, habe dann begonnen zu studieren, habe dann den Master gemacht in Supervision und Coaching in Organisationen und habe da in meiner Masterthese ein Coaching-Modell entwickelt. Die Masterthese hat damals geheißen 100% Ich, ein Coaching-Modell zur Ich-Stärkung im Spannungsfeld der persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Welt. Und dann habe ich dieses Schriftwerk gehabt und habe daraus Conclar entwickelt, das Konzept zur Klarheit, wo es darum geht, in einer geführten Struktur mich auf Selbsterforschung oder Entdeckungsreise zu machen. Und das, da schließt sie mit dem, was ich jetzt gemeint habe, und das ist eine Unterstützung für diesen Prozess.
Und können Sie uns mal ganz kurz mitnehmen, wie, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Coaching kommen, ja, würde, wo beginnt man da?
Ja. Also, wenn man jetzt wirklich von einem normalen Coaching-Beginn spricht, weil Conclar ist jetzt dann nur mehr eine andere Geschichte oder eine zusätzliche. Grundsätzlich ist es beim Coaching so, dass man einfach einmal schauen, wo sie stehen und welche Themen sie beschäftigen. Und dann stelle ich immer die Frage, was soll nach dem Coaching anders sein? Und daraus ergeben sich schon Schritte und mögliche Zielvereinbarungen. Wenn jetzt der Weg so sein soll, dass ich sage, ja, ich möchte mich eben selber entdecken, dann kann eben diese Conclar-Methode dazu helfen, nämlich die Klarheit für mich selber zu finden. Mein Spruch zu Conclar ist, wenn mir klar ist, was in mir steckt und wenn mir klar ist, was ich damit machen will, dann bin ich bereit, meinen Weg zu gehen. Weil nur das herauszufinden, wer ich bin, wäre meiner Meinung nach einfach einmal nur zu wenig, dass ich da in dem Prozess dann auch wirklich was, was tut und verändert.
Was haben Sie denn da schon für Erfahrungen gemacht? Was passiert da manchmal, wenn sich jemand da wirklich so entdeckt und diese Klarheit auf einmal sieht? Werden da plötzlich Lebenskonzepte umgeworfen, gekündigt oder was kann da alles passieren?
Alles. Alles kann passieren. Also das reicht von beruflichen Entscheidungen, die getroffen werden, die vielleicht schon länger in einem schlummern, aber wo man sich halt nicht drüber traut. Das war ja auch das Thema bei mir. Ich habe dann nach dem Masterstudium eben mich entschieden, mich selbstständig zu machen und bin dann oft mit der Antwort, da waren sie aber mutig. Und ich habe mir gedacht, das war doch nicht mutig, das war für mich nur mal logisch. Mir war es dann klar, weil ich schon am Weg war. Jetzt war das letztendlich nur mal die logische Entscheidung. Aber Mut, und mit dem habe ich mich dann auseinandergesetzt, heißt eben, dass ich fähig bin und mich traue, etwas zu wagen. Und das kommt dann oft in so einem Kongla-Prozess auch heraus. Auf einmal ist der Zeitpunkt da, wo ich sage, jetzt traue ich mich drüber. Aber auch im Persönlichen. Und das können auch ganz kleine Schritte sein. Gell? Also das muss jetzt nicht, manchmal denkt man einfach auch so groß. Gell? Aber das können auch ganz, ganz kleine Schritte sein. Das können auch Schritte sein, also Kongla sind ja 6 Blickfelder, die eben in dieser strukturierten Form auf einem schauen. Und die ersten 3 Blickfelder, ich bin, ich kann, ich habe, gehen eben in Richtung Persönlichkeitsanalyse, sag ich jetzt einmal. Da geht's darum, nur damit man ein bisschen ein Gespür kriegt, was damit gemeint ist. Da geht's darum, beim Ich Bin, natürlich, was sind meine Eigenschaften? Was ist typisch für mich? Das versuche ich immer so zu öffnen, dass man auch Geschenke von anderen hereinholt. Wie sieht mich eine Freundin? Wie sieht mich zum Beispiel mein Neffe? Also, das sind so Blickfelder, auf die kommt man selber nicht. Natürlich auch, was sind meine Werte? Werte sind Leitmotive, was ist mir wichtig? Ich kann, geht es wirklich um meine Stärken. Also herauszufinden, was kann ich besonders gut? Wo habe ich mir Kenntnisse angeeignet? Was sind aber auch meine Talente? Was schlummert da in mir? Was ich halt nicht... Und beim Ich habe, geht's um, Sie haben jetzt erst gefragt, wegen Kraftquellen, also was dann so Ressourcen, auf die ich auch zurückgreifen kann, die für mich sehr wichtig waren, für meinen Schritt in die Selbstständigkeit. Und die nächsten Blickfelder, da geht's um die Umsetzung. Also ich möchte, ich brauche, ich mache. Bei ich möchte geht's darum, was habe ich für Vision. Also da ist ganz stark das Zukunftsbild. Was sind meine Wünsche? Und bewusst auch, was sind meine Ziele? Dann beim Ich brauche ist, was brauche ich einen Plan? Oder geht es auch ohne Plan? Also zu schauen, für mich ist immer so eine Triebfeder die Begeisterung. Also für was entwickle ich auf einmal Begeisterung? Und beim Ich mache geht es dann um den Weg. Also welcher Weg hat sich mir jetzt gezeigt und wie kann ich denn jetzt gehen? Und bei dem Weg, für mich ist es immer so, wie ich zuerst gesagt habe, ich denke so in Bildern. Also ich sehe mich jetzt am Saustag oben schon stehen mit dem, welche Gefühl kommt da dann raus? Nämlich das Gefühl des Erfolgserlebnisses. Und dass dann dieses Erfolgserlebnis auch gefeiert werden darf. Das ist für mich so, also so ist jetzt im Groben der Kreis von Kongla beschrieben.
Und was macht man dann, wenn man dann eben Seiten in sich entdeckt, die irgendwie gar nicht zum bisherigen Leben passen? Mhm. Bei Ihnen hat jetzt das Rennradfahren, das können Sie ja gut in Ihr Leben integrieren. Ja. Aber wenn man da was entdeckt, wo der Weg dorthin so weit weg weicht von dem, wo man gerade ist, wie unterstützt man dann da Menschen dabei, den Weg trotzdem zu gehen?
Da gibt's für mich ein Schlüsselwort und das heißt ausprobieren. Also einfach einmal ausprobieren. Zu schauen, ist es das oder ist es es nicht? Braucht es eine Adaptierung? Aber den ersten Schritt zu tun, und ich merke so, wir denken manches Mal einfach zu weit. Entweder zu groß oder zu weit nach vorne. Und dieses Ausprobieren ist für mich so, wo ich sage, ja, und wenn es nicht ist, ist es nicht. Aber ich habe es zumindest da. Und dann komme ich aber vielleicht eben auf andere Seiten drauf. Wenn ich jetzt nicht mehr im Fitnessstudio eingeschrieben hätte, war ich nie auf mein Rennrad gekommen. Und das ist so, also für mich ist das Schlüsselwort Ausprobieren.
Das passt vielleicht auch zum Thema Talente, weil das wäre meine nächste Frage. Wie findet man denn heraus, ob vielleicht verborgene Talente in einem stecken?
Ganz oft schon mit der Frage, was hast du oder was haben Sie als Kind gerne getan? Also was, wo ich draufkomme, da waren Seiten an mir, die ich damals gelebt habe, die sich dann heute im Laufe der Zeit, die verschwunden sind und die aber dann wieder kommen. Bei mir war es zum Beispiel, ich bin sehr sportlich geprägt und bin auch sehr dankbar, dass ich als Kind ganz viele Sportarten einfach ausprobieren habe dürfen. Aber es ist für mich zum Beispiel auch das Handwerk. Ich bin dann drauf gekommen, dass mich zum Beispiel Stricken einfach erdet. Also ich brauche das, dass ich dann auch wieder zum Unterkommen. Aber das ist, das verschwindet halt manches Mal. Und irgendwann entdeckt man es wieder und kroppt es quasi fast da wieder ein bisschen aus und entdeckt dann auch wieder die Seiten, die man vielleicht irgendwann einmal vergessen, verloren. Wie auch immer.
Spielen da auch die Meinungen von Menschen, die einem wichtig sind, eine Rolle? Dass es zum Beispiel ein Talent war, das man als Kind hatte, aber dann wurde einem geraten, naja, aber das sollte man nicht zum Beruf machen, das ist nichts Gescheites oder was immer einem da dann geraten wurde. Und ist es dann wahrscheinlich auch besonders schwer, das dann wieder herauszuholen und doch die Wertigkeit dem zu schenken, dass es vielleicht verdient hätte?
Ja, ich glaube, das ist auch ein Teil von dem Prozess, wo ich zuerst gesprochen habe, der vielleicht nicht immer auch angenehm ist. Aber ja, Meinungen oder wir lassen uns natürlich schon auch von Meinungen beeinflussen. Und ich finde, es ist ja auch wichtig, wie ich es gesagt habe, ich meine immer diesen Austausch. Was ich schon auch gelernt habe, und da hilft mir halt natürlich mein Coaching sehr, ich versuche, keine Ratschläge zu geben. Das Wort sagt schon, also ein Ratschlag kann auch ein Schlag sein. Und das, was für mich gut ist oder was für mich passt, heißt noch lange nicht, dass es für jemanden anderen auch passt. Und je klarer, dass man ich aber bin, umso mehr kann ich dann natürlich auch mit den Meinungen anderer umgehen, zu sagen, nehme ich mir das jetzt oder ist das jetzt eins, wo ich sage, ja, nett, aber brauche ich nicht.
Was würden Sie da Eltern raten, wie sie mit Kindern, die vielleicht gerade am Beginn ihrer Karriere stehen oder Entscheidungen treffen müssen, welche Schule, welches Studium, was würden Sie da Eltern raten, wie sie da am besten ihren Kindern trotzdem zur Seite stehen können, ohne eben, wie Sie sagen, Ratschläge zu geben?
Also, da sind wir jetzt schon an einem Punkt angelangt. Ich bin selber keine Mutter. Also ich würde es mir nicht anmaßen, Eltern einen Ratschlag zu geben für ihre Kinder. Ich kann was aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Und das ist vielleicht was, was ich mitgeben kann. Ich war in der Schule immer recht gut, habe gut gelernt, war aber immer die Kleinste und die Jüngste. Und dann war die 4. Klasse Volksschule. Bin, wie gesagt, in Aschach aufgewachsen und meine beste Freundin ging nach Linz in die Schule. Und dann ist über mich, das weiß ich heute noch, ist über mich so gesprochen worden. Was man denn mit der Sabine jetzt dann? Und irgendwann hat mein Vater dann zu mir gesagt, ja, was magst denn du? Und ich habe drauf gesagt, mit dem Radl in die Schule fahren. Und dann hat mein Papa gesagt, dann ist es entschieden, dann gehst du in Aschach in die Hauptschule. Und das ist das, wenn ich das jetzt als Ratschlag formulieren würde, ich habe das damals als Kind für mich entscheiden können. Also ich denke, das ist sowas, dieses Zutrauen, dass die Kinder für selber auch was für sich selber wissen, was sie gern machen und können und den Kindern das dann auch zutrauen. Das war jetzt sowas, was ich aus meiner Erfahrung sagen würde. Für mich war das damals super, dass mir mein Papa das so ermöglicht hat. Mhm.
Dann kriegt man ja oft, weiß nicht, soll man das als Ratschlag nehmen oder nennen oder Tipp, das sagt einem jemand, ja, sei einfach du selbst. Aber das ist eigentlich total schwierig, weil was ist, wenn man gar nicht so genau weiß, wer man selbst ist?
Das, was mir da dazu einfällt, ist zu schauen, was macht meine Persönlichkeit aus? Geht auch wieder in Richtung dieser Kongler-Methode, aber trotzdem sich mit sich selber auseinandersetzen. Was ist meine Persönlichkeit? Und dann komme ich immer mehr drauf und werde immer stimmiger zu dem, was ich bin. Und dann komme ich auch manches Mal drauf, wann ich in eine Rolle schlüpfe. Also wann verhalte ich mich jetzt nimmer so, wie bin, sondern wann schlüpfe ich in eine Rolle. Aber sei einfach du selbst. Das ist nicht einfach.
Aber weil Sie jetzt die Rollen ansprechen, ja. Also wir haben ja tatsächlich oft viele Rollen im Leben, egal ob das jetzt beruflich ist, meist vielleicht Ehefrau, Ehemann, Mutter, Vater, Vorgesetzte, Vorgesetzter oder Angestellter, Angestellte. Also man nimmt schon unterschiedliche Rollen ein. Aber das heißt, wäre das Ziel, in all diesen unterschiedlichen Settings dieselbe Person, also zu sein, ja, ist es grundsätzlich, aber eben auch nach außen zu tragen. Ist das das große Ziel, dass man nirgendwo in eine andere Haltung schlüpfen muss?
Ja, das wäre aus meiner Sicht genauso, ja.
Was glauben Sie von 100 Menschen, wie viele können das schon leben, nur so mal geschätzt?
Das kann ich nicht einschätzen. Aber das, was Sie ansprechen, ist genau das. Sie sind immer der Mensch, egal in welche Rolle Sie schlüpfen. Und Sie sind der Mensch, der besondere Eigenschaften, die Werte und auch, was wir nicht vergessen dürfen, das Temperament. Und das macht sie aus. Und diese Einzigartigkeit, das ist das, was ich auch immer gern mitgeben möchte. Das klingt jetzt ganz übertrieben, aber es gibt uns immer nur so, wie wir jetzt da sind, einmal. Und diese Einzigartigkeit, finde ich, macht es einfach aus, egal in welchen Lebenssituationen, dass ich bin. Ob ich jetzt als Mutter oder als Chefin oder als Raufahrerin, es ist immer derselbe Mensch, der da agiert.
Und kommt uns da die moderne Arbeitswelt entgegen? Wird das jetzt immer, wie soll ich sagen, mehr akzeptiert, dass Menschen eben ganz unterschiedlich sind und das auch jeweils ihre Stärken sind? Weil ich kann mich nur erinnern, so zu Beginn meines Berufseinstiegs habe ich zum Beispiel neben dem Studium in einer Bank gearbeitet und da war das schon ganz klar, wie man da auftreten musste, mit welchem Outfit und mit welchem Temperament. Glauben Sie, wandelt sich da die Arbeitswelt hin zu mehr Individuen?
Ja. Also wir haben dann offensichtlich den sehr ähnlichen Berufseinstieg gehabt. Also bei mir war es ja damals auch in der Bank. Es aus meiner Sicht öffnet sich die Arbeitswelt. Das mag jetzt für manche ganz gut funktionieren und für manche ist es auch vielleicht nicht ganz so einfach, weil eben, wie Sie sagen, das Individuum einfach mehr gefragt ist. Und was ich noch erlebe, ist auch, es geht über die Arbeitswelt hinaus. Also so wie ich auch noch, wie ich begonnen habe, da war halt einfach der Beruf zu dem Zeitpunkt an oberster Stelle. Und das, finde ich, darf auch so sein, dass es in unterschiedlichen Phasen Lebensbereiche gibt, die halt einmal mehr und einmal weniger sind. Aber jetzt merkt man schon, dieses Individuelle geht einfach auch in die Richtung, dass, also ich erwähne jetzt wieder meinen Vater, der war damals Geschäftsführer bei einer Automobilfirma und hat jeden Tag von 7 in der Früh bis 7 am Abend gearbeitet. Für ihn war das das Leben. Mein Vorbild ist es nicht gewesen. Und das, glaube ich, wandelt sich schon immer mehr, dass halt mehr Bereiche im Leben Platz haben dürfen. Darum bin ja, ich oute mich kein Fan der Work-Life-Balance, weil Work ist ja Teil meines Lives. Und genauso wie andere Bereiche Teile meines Lebens sind. Und so gesehen glaube ich schon, dass wir da einen großen Wandel derzeit erleben.
Wenn Sie jetzt auf das Jahr 2026 blicken, was wünschen Sie sich da für unsere Hörer, Hörerinnen, für uns alle, dass sich in diesem Jahr vielleicht noch wandeln darf?
Also was ich mir wünschen, also was ich mir wünschen würde, ist schon, dass mehr Menschen ihr Potenzial erkennen, mehr Menschen sich trauen, ihre Komfortzone zu verlassen, dass dadurch schon wieder mehr Miteinander entsteht und in dem Miteinander auch gesehen wird, dass was wir miteinander bewegen können und ja, schon auch so dieses gesellschaftliche Zusammenstehen einfach wieder, ich glaube, dringend notwendig ist.
Weil Sie Komfortzone verlassen sagen, dann noch ein, ich sage jetzt nicht Ratschlag, aber Tipp vielleicht. Gibt es da einen Impuls für uns, wie uns das leichter fallen könnte, diese Komfortzone zu verlassen?
Also der Impuls ist, wie, da wiederhole ich mich jetzt nochmal, das ist dieses Ausprobieren. Der Impuls ist aber auch der, dass es, wenn ich meine Komfortzone verlasse, ganz normal ist, dass ich mich in eine Unsicherheit begib. Das muss jetzt nicht Angst sein, aber es ist eine Unsicherheit. Und dieses Ausprobieren lässt mir mal ein bisschen eintauchen in diese Unsicherheit. Und dann schaue ich mal, mit welchen Schritten ich mehr Sicherheit erlange. Und dann, wenn ich diese Unsicherheit überwunden habe, dann komme ich in die Lernzone. Und wenn ich die Lernzone geschafft habe, dann komme ich in die Wachstumszone. Und es zahlt sich aus meiner Sicht aus, diesen ersten Schritt, dieses Ausprobieren und eine gewisse Unsicherheit einfach in Kauf zu nehmen.
Wenn Sie sich heute 2010 also gegenüber sitzen würden, also als Ihr Ich von heute, ja, dem Ich von damals 2010, was würden Sie da diesem Ich von damals gerne noch mitgeben, sagen?
Ja, dass ich dankbar bin, also dass ich damals also da habe ich wirklich einen Schritt ins kalte Wasser gemacht, der so zu meinem damaligen Ich gar nicht so richtig passt hat, der aber letztendlich dieser erste Schritt war damals ein sehr großer Schritt. Und ich bin froh, dass ich den gemacht habe, weil sonst sitze ich nicht so da, wie ich jetzt da sitze.
Hören Sie das auch oft, wenn Sie Coachings geben von den Menschen, die eben auch zuerst mal in dieses eiskalte Wasser steigen müssen, dass sie im Nachhinein sagen, sie sind so froh, dass sie das gemacht haben? Oder kommt es auch immer wieder vor, dass jemand dann sagt, na, das war die falsche Entscheidung, ich gehe wieder zurück?
Also der falsche Schritt und gehe wieder zurück, das erlebe ich ganz selten. Er ist so, wenn ich jetzt mal den Mut gefasst habe und eben auch diese Komfortzone verlassen habe, dass dann manche das schon so erleben, dass sie sich dann noch mehr zutrauen. Und vielleicht sogar eher noch weitere Schritte machen, mit denen sie gar nicht gerechnet haben, als wie das wieder zurück, das wieder zurückgeht. Und was mir da in dem Zusammenhang jetzt nur in den Sinn kommt, ist, ich habe vor kurzem erst gelesen, zufriedene Menschen haben die Welt nicht verändert. So in der, jetzt kann man natürlich reden, zufrieden, immer zufrieden oder wie auch Ding, aber das ist schon auch sowas, dieses etwas erreichen und dann sehen, naja, jetzt könnte ich wieder noch weitergehen. Da wird man fast, ich will jetzt nicht sagen süchtig, aber schon ein bisschen so, dass einem das einfach auch ermutigt, weiterzugehen. Und Rückschläge oder Rückschritte, finde ich, gehören ja auch dazu. Dann ist immer die Frage, hat es für mich nur einen Sinn? Also dann kann ich mir ja immer wieder Fragen stellen, hat es für mich einen Sinn? Was ist der Zweck? Braucht es vielleicht einen Umweg? Also für mich sind es dann immer so Situationen, wo halt wieder ich mir oder den Coaches Fragen stelle und dann geht die Entwicklung in Wahrheit weiter.
Das macht großen Mut und jetzt sind wir schon fast am Schluss.
Die Frage zum Schluss.
Was ist so der erste kleine Schritt, den jeder von uns vielleicht sogar heute noch machen kann, um sich selbst ein Stück näher zu kommen?
Also spontan fällt mir jetzt ein, sich vielleicht wo einen Kaffee zu kaufen, alleine. Sich in ein Kaffeehaus sitzen und die Menschen beobachten und sich selbst beobachten. Und aus der Selbstbeobachtung entstehen die meisten Anfänge.
Was können das so Beobachtungen sein, dass man sich vielleicht nicht wohlfühlt allein in einem Kaffeehaus oder dass man unruhig ist?
Ja, einfach auch den eigenen Gedanken einmal ziellos, das gehört auch dazu, den Raum geben, Ideen, die vielleicht kommen, einfach einmal wertneutral nehmen. Vielleicht kommen da irgendwelche Lösungsansätze für was, wo man jetzt schon länger nachdenkt. Also ich finde so dieses sich herausnehmen und mit sich allein sein. Und das muss jetzt nicht sagen, ein großer Spaziergang, sondern wie gesagt, ein Espresso und einfach einmal in die Beobachtung gehen. Und gar nicht zu sehr erwarten, dass da jetzt was rauskommen muss, sondern einfach einmal schauen, was geschieht da jetzt mit mir zum Beispiel.
Das klingt schön. Dann genießen wir jetzt alle einen Kaffee mit uns selbst.
Ja.
Vielen lieben Dank, Frau Staltner.
Ich sage danke. Danke sehr.